PISA-Schock Reloaded. Ja, das war schon ein Riesenaufreger in dieser Woche. Schülerinnen und Schüler in Deutschland werden immer schwächer, was ihre Leistungen angeht in Mathe, Lesen und Naturwissenschaften, so das Ergebnis der aktuellen PISA-Studie. Wir fragen hier in SWR1 Arbeitsplatz, was bedeutet das eigentlich für die Unternehmen im Land, die Schulabgängerinnen und Abgänger ausbilden? Dazu hören wir gleich Stefanie Herre von der IHK Region Stuttgart. Und obendrauf gibt es dann noch einen Erfahrungsbericht aus einem Ausbildungsbetrieb aus dem Hochschwarzwald. Und dann kümmern wir uns heute auch noch um das Thema innerbetriebliche Gesundheitsvorsorge. Bei einem Plastikhersteller aus Rheinhessen nehmen sie dieses Thema besonders ernst und haben ein eigenes Anreizsystem auf die Beine gestellt, bei dem Teilnehmer sogar zusätzliche Urlaubstage bekommen können. Volles Programm hier also wieder mal. Schön, dass ihr dabei seid. Ich heiße Michael Herr.
SWR 1 Arbeitsplatz. Alles, was im Job bewegt.
Deutschland hat also wieder mal einen blauen Brief bekommen von den Machern der PISA-Studie. Jedem dritten Jugendlichen fehlen grundlegende Kompetenzen in Lesen und in Mathe. In Naturwissenschaften hakt es bei jedem vierten. Nachdem die Ergebnisse in der Studie nach dem ersten PISA-Schock Anfang der 2000er erstmal besser geworden sind, gehen die Leistungen der Schülerinnen und Schüler nun seit mehr als 10 Jahren immer weiter zurück. Das ist natürlich ein riesiges Alarmsignal für den Wirtschaftsstandort im Allgemeinen. Es ist aber auch ein ganz konkretes Problem für die Unternehmen, auch im Südwesten. Denn die sind ja schließlich auf qualifizierten Nachwuchs angewiesen. Susanne Herre ist die Hauptgeschäftsführerin der IHK Region Stuttgart. An sie die Frage: Sind junge Menschen heute weniger begabt und leistungsbereit als früher? Oder schaffen wir es einfach nicht, ihnen das nötige Rüstzeug mitzugeben?
Ja, aus meiner Sicht ist das klar zu beantworten. Die jungen Menschen sind genauso begabt. Und es ist nur das Problem, dass wir in unserem Bildungssystem im Moment ein Problem haben, ihre Begabungen und ihre Leistungen so zu fördern, dass sie die auch zeigen können. Aber weniger begabt würde ich auf gar keinen Fall sagen.
Die Defizite, die liegen ja auf der Hand. Was muss denn jetzt aus Ihrer Sicht konkret passieren, damit dieser negative Trend gestoppt werden kann?
Ja, seitens der Wirtschaft überrascht uns das Ergebnis nicht, weil wir schon lange sehen und auch beklagen, dass die jungen Menschen in die Ausbildung nicht so ankommen, dass sie direkt einsteigen können. Und wir wünschen uns, dass in der Schule mehr Konzentration auf die Basiskompetenzen, wirklich Schreiben, Lesen, Rechnen stattfindet. Und dass auch mehr Praxisorientierung, aus unserer Sicht mehr Berufsorientierung in der Schule stattfindet, damit die jungen Leute auch wissen und eine Vorstellung bekommen, wofür sie das, was sie in der Schule lernen, im Leben auch brauchen und anwenden können.
Sie sagen eine Konzentration auf den schulischen Kernauftrag. Haben die Unternehmen vielleicht auch ein bisschen den Eindruck, dass die Lehrpläne ein Stück weit überfrachtet worden sind, vielleicht in den vergangenen 10 Jahren?
Das kann sein, es können aber auch andere Faktoren sein. Wichtig ist aber, dass wirklich diese Kernkompetenzen dann auch vorhanden sind. Und was immer die Gründe sind, die Lösung muss oder sollte die Konzentration mehr auf diese Kernkompetenzen sein, damit da an der Stelle dann nachher auch im beruflichen, im Ausbildungskontext darauf aufgesetzt werden kann.
Müsste man denn nicht eigentlich schon früher ansetzen? Müsste die Bildungspolitik nicht noch früher anfangen, bei der frühkindlichen Bildung direkt? Vor allem im Hinblick auf Sprache- und Lesekompetenz ist das ja sehr, sehr elementar, weil ja heute viele junge Menschen in ihren Elternhäusern eben gar nicht Deutsch sprechen.
Ja, das ist sicher ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und die baden-württembergische Landesregierung hat das ja auch vor mit dem verpflichtenden Kindergartenjahr vor der Schule. Und das ist eine Maßnahme, die wir auch begrüßen, denn Sprachkompetenzen und auch soziale Kompetenzen und Interagieren können dort sicherlich sehr gut auch nochmal bei den jungen Menschen, bei den Kindern schon gelegt werden.
Viele Unternehmen klagen ja schon seit vielen Jahren über die mangelnde Ausbildungsreife ihrer Auszubildenden und fühlen sich ein Stück weit auch als Reparaturbetrieb einer verfehlten Bildungspolitik. Vor welchen Herausforderungen stehen die Ausbilder denn in den Unternehmen ganz konkret?
Ja, häufig ist es so, dass tatsächlich Kompetenzen und Grundlagen nachgeholt werden müssen, sowohl im Fachlichen, aber auch im Sozialen. Manchmal sind es Dinge einfach schon wie Disziplin, Pünktlichkeit, Leistungsbereitschaft, die fehlen. Und das wird uns von den Unternehmen auch signalisiert. Und da ist die Veränderung die, dass die Ausbilderinnen und Ausbilder in den Betrieben zum Start der Ausbildung an der Stelle nochmal in Nachschulung, in Nachhilfe gehen müssen. Tatsächlich ein Drittel der Betriebe bietet auch Nachhilfe an. Also die Unternehmen haben sich darauf eingestellt und es geht auch vielfach gar nicht anders.
Wie finden solche Angebote dann konkret statt? Also wird dann im Hinblick auf Inhalte für die Berufsschule dann nochmal nachjustiert mit Nachhilfelehrern oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, doch. Also viele Betriebe haben auch einen innerbetrieblichen Unterricht für die Auszubildenden und in diesem innerbetrieblichen Unterricht findet dann die Vermittlung dieser Kompetenzen statt. Manchmal geht es schon los, auch vielleicht, wie man sich kleidet, je nachdem, in welchem Branchenkontext man unterwegs ist, wie man Gespräche führt, wie man sich dann auch in Meetings verhält. All diese Dinge gehören dazu, bis dahin, dass man, wenn morgens um 8 ein Termin ist, dass man da auch kommt. Um 8 oder am besten schon 8:10. Also das sind Dinge, die häufig außer im 1:1 Kontakt von Ausbilderinnen und Ausbilder zu den jungen Menschen läuft, dann tatsächlich auch in diesen innerbetrieblichen Unterrichten stattfinden.
Der neueste PISA-Schock, der wird ja hoffentlich ein Weckruf sein für die Bildungspolitik in Deutschland. Aber bis Reformen in dem Bereich greifen, wird es natürlich dauern. Und so lange sind eben weiter die Betriebe gefordert, die Potenziale junger Menschen zu heben. Inwiefern muss denn vor diesem Hintergrund auch die Ausbildung vielleicht angepasst werden, weil bestimmte Voraussetzungen einfach nicht mehr da sind, die früher selbstverständlich waren für Auszubildende?
Ja, also ich glaube, es ist richtig, also wenn wir an ein vorschulisches verpflichtendes Jahr denken, das wird dauern, bis es ankommt dann tatsächlich bei den jungen Menschen. Aber Rahmenpläne kann man auch im schulischen Kontext schnell anpassen und diese Konzentration auf die Grundkompetenzen und die Grundlagen verschärfen, also da oder verstärken. Das ist aus unserer Sicht etwas, was man auch schnell machen kann. Und in den Betrieben stellen sich die Ausbilderinnen und Ausbilder darauf ein, dass sie andere junge Menschen in die Ausbildung bekommen, passen ihre unternehmerischen Lehr- und Vermittlungsinhalte an. Das ist etwas, was läuft und die Ausbildungsordnungen sind an der Stelle vielleicht sogar jetzt erstmal weniger gefragt, als wir dort Veränderungen insbesondere durch den Bereich der KI sehen. Also da glauben wir, dass wir schneller auch in unsere Lehrberufe, in die Ausbildungsordnungen eingreifen müssen, als jetzt bei der Frage Rechnen, Schreiben, Lesen. Das ist etwas, was tatsächlich in der praktischen Ausbildung zu Veränderungen führt, während Dinge, die sich technologisch weiterentwickeln, die greifen tatsächlich auch in die Ausbildungsordnungen, die Ausbildungsberufe ein.
Vielleicht als letzte Frage noch, es ist ja mindestens das dritte Mal, dass eine PISA-Studie in Deutschland sehr schlechte Ergebnisse für die Bildungspolitik im Land zutage fördert. Ist man von Seiten der Wirtschaft vielleicht auch zunehmend genervt bei diesem Thema, wenn man das Gefühl hat, die Probleme kommen immer wieder aufs Tableau, die Antworten sind auch eigentlich immer wieder dieselben und trotzdem wird es nicht wirklich besser?
Also ich glaube, wir hätten diese dritte PISA-Studie nicht gebraucht. Wir brauchen auch keine vierte, um diesen Befund zu konstatieren. Denn wir sehen das ja, was zum Start von Ausbildungen passiert und wie die jungen Leute aus der Schule kommen. Wichtig ist tatsächlich, dass jetzt im Bildungssystem angesetzt wird. Auch da ist die Erkenntnis ja da. Aber wie in ganz vielen Bereichen fehlt es uns an der Umsetzung. Und das ist etwas, was wir uns sehr wünschen jetzt von der Bildungspolitik, dass nicht wieder lange diskutiert wird, sondern dass tatsächlich ganz konkret angesetzt wird. Und dann, glaube ich, wird es auch gut, denn wir haben in den letzten 20 Jahren keine Begabung und keine Intelligenz bei den jungen Leuten verloren, sondern wir müssen es nur schaffen, wieder den richtigen Weg zu finden, um diese Talente auch zu fördern.
Also Fokus auf die Kernkompetenzen legen, dann dürften die Leistungen der Schülerinnen und Schüler auch bald wieder besser werden, die Einschätzung von Susanne Herre von der IHK Region Stuttgart. Dass die schulischen Fähigkeiten vieler Schülerinnen und Schüler laut der PISA-Studie weiter nachgelassen haben, das dürfte für viele Personalverantwortliche in Unternehmen allerdings keine sonderlich große Überraschung gewesen sein. Immerhin beklagen Betriebe seit Jahren, dass viele Bewerber gar nicht mehr die Fähigkeiten mitbringen, die es braucht, um mit einer Ausbildung überhaupt erst loszulegen. Ein Betrieb, bei dem Sie wissen müssen, wie der Nachwuchs so drauf ist, ist der Hersteller von elektronischen Geräten Hacktronic aus dem Hochschwarzwald. Dort werden regelmäßig junge Leute ausgebildet. Auch dieses Jahr wurden wieder neue Azubis an Bord geholt. Aber dort hat man auf die Bildungsmisere einen etwas anderen Blick, wie Stefanie Geißler herausgefunden hat.
Als ich ihn auf die PISA-Studie anspreche, winkt Ausbildungsleiter Alexander Ebi ab und gibt erstmal Entwarnung.
Es sind viele verschiedene Auszubildende, die ganz unterschiedliche Stärke, Schwächen haben. Aber am Ende muss man einfach immer ganz klar sagen, egal ob sie Probleme hatten oder nicht, am Ende sind alles richtig tolle Fachkräfte geworden.
Noten seien nicht so aussagekräftig, auf die Motivation komme es an, ergänzt er. Dass er das nicht nur aus diplomatischen Gründen sagt, das merkt man Alexander Ebi im Gespräch an. Seit fast 25 Jahren organisiert er die Ausbildung bei Hectronic in Bonndorf und scheint darin seine Berufung gefunden zu haben. Das Herzblut für die Aufgabe und für seine Azubis ist offenkundig. Dass sich bei den jungen Menschen aber schon grundlegende Dinge verändert haben in den letzten zwei Jahrzehnten, das sei dennoch nicht von der Hand zu weisen. Vor allem das Thema mentale Belastung sei präsenter als früher, meint Alexander Ebi.
Früher gab es schon natürlich mentale Schwierigkeiten, gibt es heute auch. Heute redet man offener drüber, was mit Sicherheit auch nicht falsch ist. Der Unterschied zu früher ist, früher hatte jemand einfach ein fachliches Problem, man hat es ihm erklärt, er hat es verstanden. Heutzutage sind es eigentlich eher die Themen drumherum, dass man eigentlich als Ausbilder, Animateur, Dompteur, Vater, Psychologe und sonstige Rollen einnimmt, um auch den Auszubildenden durch die Ausbildung zu bringen.
Die schlechte PISA-Bilanz wird ja unter anderem auf die sozialen Medien geschoben. Auch darin sieht Alexander Ebi Vor- und Nachteile. Weil sich die jungen Leute permanent mit TikTok und Instagram beschäftigten, wo ja typischerweise viele Informationen in kurzer Zeit auf sie einprasseln, hätten die Jugendlichen aus seiner Sicht
eine sehr schnelle und hohe Auffassungsgabe. Natürlich auf der anderen Seite gibt es dann die Thematik, dass die Konzentration vielleicht stellenweise schwierig ist.
In der Tat hat die exzessive Beschäftigung mit TikTok und Co. ihre Schattenseiten. Gehen wir rüber in den Aufenthaltsraum der Azubis und fragen die, die es wissen müssen.
Oh Gott, viel zu viel. Einige Stunden an TikTok und Insta auf jeden Fall. Das ist nicht mehr normal.
Das sagt Jona Plattach. Er ist im zweiten Lehrjahr Elektronik. Seinem Kollegen Aragon Anders, erstes Lehrjahr Elektronik, geht's da ganz ähnlich. Bei ihm geht der Medienkonsum auf Kosten vom Lesen. Mit den Worten der PISA-Studie, auf Kosten der Lesekompetenz.
Ich habe mal mehr gelesen und das ist jetzt weniger geworden. Ich meine, Lesen braucht ja auch irgendeine Art von Konzentration und soziale Medien sind halt so das schnelle Mittel und ja.
Viktoria Juschtak kommt dazu, es ist Mittagspause. Bei Hectronic macht Viktoria eine Ausbildung zur Industriekauffrau. In der Schule habe sie zwar viel gelernt, vor allem Fachwissen aus Büchern, aber wertvolle Erfahrungen für den Einstieg ins Berufsleben habe sie vor allem bei ihren Schülerjobs gesammelt.
Wenn man während der Schule einen Minijob macht oder irgendwo nebenbei schafft, dann lernt man halt das ganze Arbeitsleben, würde ich mal sagen, und wie man mit Leuten gut umgeht und wie Respekt an der Arbeitsstelle halt funktioniert.
Ja, auch das lernt man in der Ausbildung oder sogar schon in Schülerjobs davor. Bei einem Elektronikbetrieb aus dem Hochschwarzwald, da ist von einem neuen PISA-Schock nicht viel zu spüren.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Arbeitsrecht in SWR 1 Arbeitsplatz und hier geht's heute um ein ganz sensibles Thema, um die Sauberkeit nämlich und wer dafür zuständig ist. Tanja aus Niederseien im Westerwaldkreis hat uns dazu geschrieben, ich lese ihre Frage vor. Ich arbeite in einer Spielothek als Filialleitung und meine Mitarbeiterinnen arbeiten als Servicekräfte. Wir hatten immer Reinigungskräfte für Fußböden, Teppich sowie Fliesenflächen, Toiletten und Lagerräume. Aus Spargründen sollen die Mitarbeiter dies nun allerdings alles selbst reinigen. Das Argument ist, dass in der Stellenbeschreibung Reinigungsaufgaben mit einbezogen sind. Dies bezog sich bisher allerdings darauf, dass wir unsere Theke, unsere Küche und Spielgeräte etc. sauber halten. Wie sieht es hier aus? Darf uns der Arbeitgeber verpflichten, die Spielothek und die Toiletten dort sauber zu halten?
Ja, also die Klausel Reinigungsaufgaben, die ist natürlich so auszulegen, wie die bisherige Praxis ausgesehen hat. Da waren die Reinigungsaufgaben offensichtlich ein geringer Anteil gegenüber der Hauptbeschäftigung. Die Hauptbeschäftigung ist ja auch vergütungsrechtlich, also was man bekommt, wahrscheinlich höher zu bewerten als die Vergütung einer Reinigungskraft. Und da muss man sagen, wenn das also ein Maß, wie jetzt geschildert von Tanja, ausnimmt, dann ist das ein anderer Vertrag. Das heißt, sie kann das ablehnen als Teamleiterin sowieso. Ja, da denke ich, das ist auf jeden Fall eine höherwertige Aufgabe und der Arbeitgeber darf einen nicht mit niedriger bewerteten Tätigkeiten beschäftigen, jedenfalls wenn das über den bisherigen Umfang hinausgeht, da stand es ja im Arbeitsvertrag drin und deswegen würde ich hier davon ausgehen, man muss das natürlich auslegen, aber so wie das klingt, brauchen die Mitarbeiterinnen diese Aufgabe nicht zu übernehmen. Es ist ja auch eine zusätzliche Mehrarbeit, die einfach durch Einsparungen dann praktisch dazu führt, dass auch die Arbeitsleistung verdichtet wird, aber entscheidend ist, dass es qualitativ etwas anderes ist und deswegen müssen die Mitarbeiter das nicht machen.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Viel Bewegung, viel Gemüse und Salat essen, Alltagsstress unter Kontrolle halten. Ja, dass das alles gut und sehr gesund ist für uns, für Körper und Geist, das ist uns allen komplett klar, würde ich sagen. Aber das Tag für Tag auch so zu leben, im Alltag zu berücksichtigen, das fällt zumindest mir nicht immer leicht. Und da ist es dann ganz praktisch, wenn man ganz beiläufig immer mal wieder einen Schubs bekommt. Am besten einen positiven Anreiz, der einen spielerisch an gesundes Verhalten erinnern soll. Beim Kunststoffhersteller Renolit in Worms zum Beispiel, da gibt es ein Programm, das die Beschäftigten belohnt, wenn sie sich zum Beispiel gut ernähren oder viel bewegen. Belohnt zum Beispiel mit zusätzlichen Urlaubstagen. SWR1-Reporter Wolfgang Brauer hat sich das mal angeschaut.
Ich wollte mal fragen, was gibt es denn heute als grünes Menü?
Also das ist so ein schöner großer Salatteller.
Super, dann nehme ich das.
Jeden Tag steht auf dem Speiseplan der Firmenkantine von Renolit ein besonderes grünes Menü. Damit können sich die rund 1300 Beschäftigten des Kunststofffolienherstellers in Worms nicht nur gesund ernähren, sie können damit auch Punkte auf einer Gesundheitskarte sammeln, erklärt Lynette Schrade, die für das Projekt verantwortlich ist.
Wenn Sie das grüne Menü nehmen, dann teilen Ihnen die Mitarbeitenden aus der Kantine so einen kleinen Sticker aus, in grün, und den dürfen Sie dann auf der entsprechenden Seite im Heft einkleben. 30 Menüs benötigt man, um 100 Punkte zu sammeln.
Die gesammelten Punkte können später in Prämien umgewandelt werden. Ein echter Anreiz, meint Lynette Schrade.
Ja, wenn die Mitarbeitenden genügend Punkte gesammelt haben, können zusätzliche freie Tage gesammelt werden und die können dann eingelöst werden im Zeitraum von bis zu 2 Jahren.
Gesundheitspunkte gibt es nicht nur in der Kantine. Wer am Betriebssport teilnimmt, in seiner Freizeit wandert oder schwimmt, bekommt auch Punkte gutgeschrieben. Gepunktet wird auch durch die Teilnahme an Gesundheitsvorträgen.
Wir haben Sachen zum Thema gesunder Schlaf im Schichtdienst, das ist immer ein Thema. Zum Beispiel Workshops zum Thema gesunde Ernährung im Schichtdienst, was natürlich eine Herausforderung ist.
Außerdem gibt es Punkte für Impfungen und medizinische Vorsorge, ergänzt Werksarzt Thorsten Limbach.
Wir bieten hier Check-ups für Mitarbeitende an. Und die beinhalten mehrere Punkte. Wichtigstes Thema natürlich Herz-Kreislauf-Erkrankung. Zweites Thema Ernährung, da gehen wir auf das Diabetesrisiko, das Thema Fettleber mit ein. Und als dritter Punkt natürlich auch das Thema Stress.
Der 23-jährige Produktionstechnologe Lukas Knobloch macht seit 3 Jahren bei dem Bonusprogramm mit. Aus voller Überzeugung.
Also ich denke, davon hat ja jeder was. Man selbst für sich, wenn man da gesünder lebt, sich bewegt, Sport macht, sich gesund ernährt. Und die Firma hat im Endeffekt ja auch was davon, wenn die Mitarbeiter gesünder da sind.
Gesundheitspunkte sammeln ist bei Renolit in Worms inzwischen sogar zu einem kleinen Wettbewerb geworden.
Manchmal auch wie so eine kleine Challenge, kann man schon sagen, ob der ein oder andere die Punkte schon gesammelt hat oder macht hier den Lauf oder so noch mit. Also man spricht schon darüber, ja.
750 Gesundheitspunkte brauchen die Mitarbeitenden für einen zusätzlichen freien Tag. Maximal 2 freie Tage in 2 Jahren sind möglich. Die Punkte können aber auch gespendet werden.
Wir machen eine kollektive Spende am Ende von dem 2-Jahres-Zeitraum. Letztes Mal haben wir an Ärzte ohne Grenzen gespendet.
Von der Aktion profitieren beide Seiten. Die Beschäftigten, weil sie für einen gesünderen Lebensstil belohnt werden. Aber auch das Unternehmen selbst, erklärt Personalleiter Markus Blümle.
Wir haben beispielsweise eine Gesundheitsquote. Wir nennen das nicht Krankenstand, sondern bewusst positiv Gesundheitsquote. Und wir sind da 1 bis 1,5 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt und auch über den Durchschnitt hier in der Region. Und ein Mitarbeiter, der gesund ist, kommt motiviert zur Arbeit, kommt überhaupt zur Arbeit und bringt auch entsprechend die Arbeitsleistung.
Auch der Arbeitgeber hat was davon, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihre Gesundheit achten. Deshalb gibt es bei einem Wormser Industriebetrieb ein Punkteprogramm, das die Beschäftigten bei dem Thema extra motivieren soll. Und das war der Arbeitsplatz-Podcast für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich heiße Michael Haar. Bis bald.
SWR 1 Arbeitsplatz.